professzor Kocsi Györgyöt, szegedi teológiai tanár, Veszprémben is teológiai tanár, Zamáru Ivánost, 2012-es Gnépa-díjast, így Büsznájá professzor György Kocsi, teológiai professzor Jén Szegedon, Veszprém, Fára Plattensee, de Gnépa-Preisträger von 2012.
Mit kurzer Zeit kann ich sagen, György Kocsi ist immer ein Mann, das macht einen Wettbewerb in Heilige Paulus.
Ja.
Ja.
Mit der Reise.
Durchquert die ganz Ungarn unterrichtet.
Also, ich begrüße Sie ganz herzlich, meine Damen und Herren. Liebe Kolleginnen und Kollegen, der Titel meiner Vortrag ist Da gibt es nicht Mann und Frau, Galaterbrief 3, 28. Also ich möchte mal dann die ganze Sache so vorgehen und so vortragen. Auch zum Beispiel hier gibt es dieses griechische Wort, eigentlich Arsen kai Telü, aber zum Beispiel in Telü kann man auch Güne nehmen und dann findet man sehr viel, weil über Telü nur ganz wenig in Wörterbüchern, also in Lexiken. Erstmals möchte ich mal die Frau in der Umwelt des Neuen Testaments und dann bei den Römern und nach im Alten Testament, auch bei Juden, und dann selber den Text 28, 3 Kapitel 28 nehmen. Albrecht Oetker hat eigentlich in einem theologischen Wörterbuch zum Neuen Testament den Artikel Güne geschrieben, schon sehr alt, aber immerhin noch sehr wertvoll. Albrecht Oetker vermutet eine bei Persern, Griechen und Juden im einzelnen in verschiedenen Formen überlieferten Lobspruch des Mannes, dass er kein Ungläubiger bzw. Ungebildeter, kein Weib, kein Unfreier sei. Die griechischen Nachrichten sind in dieser Frage sehr anekdotenhaft. Der Spruch ist zweifellos orientalischen Ursprungs. Für die rechte Würdigung ist das tatsächlich niedrige Niveau der orientalischen Frauenwelt in Anschlag zu bringen. Im Ganzen gilt für die Stellung der Frau die Regel, je weiter nach Westen, desto freier. Im Einzelnen findet sich aber die größte Mannigfaltigkeit. Griechentum und Hellenismus, das sind anekdotenhafte Sprüche, dann gibt es auch andere. Die attische Tragödie behandelt von Ausnahmen abgesehen das Leib als Menschen zweiten Grades. Die Komödie, vor allem auf Männer als Zuhörer spekulierend, wird nicht selten ausfällig und gehässig. Das Weib ist unzuverlässig, streitsüchtig, das größte Untier auf Erden. Die Frauen haben daher keinen Anspruch auf Bildung. Wer eine Frau die Wissenschaft lehrt, tut nicht wohl, sondern mehrt einer fruchtbaren Schlange ihr Gift. Ein Haus, in dem die Frau das erste Wort hat, geht rettungslos zugrunde. Gibt es eine andere Seite der Beurteilung für die Frau? Überhaupt erreicht trotz allem das griechische Frauenideal eine beachtenswerte Höhe. Eine Fülle wundervoller, unvergänglicher Typen weiblicher Existenz im physischen und im geistigen Sinne hat die griechische Poesie gestaltet. Niobe, Helena, Nausika, Penelope, Andromache, Antigone, Cassandra, Klytaimnestra und so weiter. Selbst der Spötter Menander findet edlere Töne. Plato fordert in der Republik für Attika revolutionär, aber im Anschluss an dorische Sitte volle Gleichstellung der Frau selbst hinsichtlich der Waffenübung. Tatsächlich hat die vermögende Frau besonders im hellenistischen Kleinasien, aber auch in Griechenland eine überraschend selbstständige und einflussreiche Stellung, sogar im öffentlichen Leben gehabt. Viel Material ist bei Delling. In der Apostelgeschichte 16, 14 und folgende, Lydia aus Thyatira zum Beispiel, ein Beispiel dafür. Die Römer, bei den Römern ist wie bei den primitiven Bauernvölkern meist die Stellung der Frau von Hause aus verhältnismäßig hoch. Der Ehemann hat nur die mildere Vollmacht, Manus, die später sogar mehr und mehr abkommt. In der Komödie teilt auch die Frau Ohrfeigen aus. Anrede Domina ist selbst seitens des Mannes üblich. In der Führung des Hauswesens ist die Matrona gleichberechtigt. Die römische Geschichte, ähnlich wie die griechische, ist nicht arm an großartigen, aber auch nicht an verworfenen Frauengestalten. Cornelia, die Mutter der Gracchen, und Livia, die Gattin des Augustus, dürfen als Typen gelten. Einer anderen Cornelia hat Properz in der Königin unter seinen ein ehrvolles Denkmal gesetzt. Die Frau im Alten Testament. Allen wird im Sabbatgebot Ruhe zur Pflicht gemacht, nur nicht der Frau. Exodus 20, 8 und die folgende Verse. Auch Deuteronomium 5, 12 und auch die folgende Verse. Sie ruht freilich doch, 2. König, Buch, also die Königsbücher 4 und 22 und auch die folgende. In jeder Hinsicht ist der Mann ihr zum Herrn gesetzt. Genesis 3, 16. Als schwerer Druck lastet auf der Frau die herrschende Vielweiberei, vor allem wenn ihr Kindersegen oder männliche Nachkommenschaft versagt bleibt. Hat sie der glückliche Nebenbuhlerin, unter Umständen sogar der Kebse gegenüber einen schwersten oder schweren Stand. Diesen wenig erfreulichen Zügen stehen jedoch andersartige gegenüber. Frauen und Mädchen bewegen sich im täglichen Leben, bei Volksfesten, auch sakralen Anlässen unbehindert, in voller Öffentlichkeit. Genesis 24, 13, Exodus 2, 16 und so weiter. Wo Söhne fehlen, sind die Töchter erbberechtigt. Nummer 27, 8. Nicht nur in solchen Fällen, sondern auch sonst kann Wille und Neigung des Mädchens bei der Verheiratung mitsprechen. Die Frau ist besonders, wenn sie Söhne geboren hat und sich geschickt geltend zu machen weiß, von nicht zu unterschätzenden Einfluss. Gestalten wie Sarah, Rebecca, Michal, Abigail, im üblichen Sinne vor allem Isabel, in üblich, also ganz üblich, beweisen dies. Sogar für das öffentlich-politische Leben gewinnt die Frau, wie die Richterin Deborah, ungewöhnliche Bedeutung. Frau im Judentum. Das Judentum bringt demgegenüber teilweise mehr Rücksicht als Fortschritt. Er trägt eine ausgesprochene Verachtung des Weibes zur Schau, wohl dem, dessen Kinder männliche und wehe dem, dessen Kinder weibliche sind. Viel Frauen, viel Zauberei, sagt Hillel. Man soll sich nicht mit einem Weibe unterhalten, selbst nicht mit dem eigenen. Mögen die Worte der Tora verbrannt werden, aber man soll sie nicht den Weibern überliefern. Frau in patristischen Literatur sind auch ähnlich. Nimm nur, aber gibt es auch zum Beispiel Clemens von Alexandrien, nimm nur einmal den Frauenschmuck und den Herrn ihre Diener weg, so wirst du keinen Unterschied mehr zwischen den Herren und ihren gekauften Sklaven finden. nicht im Gang, nicht im Blick, nicht in der Sprache, so seht, gleichen sie den Sklaven. So ist der Clemens von Alexandrien. Diese Parole, da gibt es nicht Mann und Frau, hört sich ein bisschen genderideologisch heutzutage, wenn man heute diesen Satz ohne Argon liest und hört. Diese Aufzählung, es gibt nicht mehr Juden und Griechen, die Sklaven und Freie, nicht Mann und Frau, scheint mir ein bisschen eine so Antigradatio, also ein Antiklimax sein, auch eine Übertreibung zu sein. Es wird von einer größeren Einheit, also zum Beispiel Juden, Griechen, von einer größeren Gruppe, auch dann Sklaven und Freien und dann ebenfalls am Ende steht das Paar Mann und Frau. Also wenn man dann erfährt, erstmal sieht das Kind Mann und Frau und später dann vielleicht im Dorf oder in der Stadt Sklaven und Herren und am Ende dann sieht man die verschiedenen Nationen. Hier ist es ein bisschen umgekehrt. Diese sind gegebene Unterschiede, die in der Taufe aufgehoben werden, weil ihr Christus angezogen habt. Es bleibt natürlich die Frage, ob es schöpfungstheologisch in Ordnung sei. Also schöpfungstheologisch und auch im Alten Testament, die Verschiedenheit ist eigentlich in Schöpfung schon einkodiert. Also das kann man nicht ohne weiteres in Frage stellen. Und das von Gott gewollt. Und wenn man zum Beispiel nimmt, zum Beispiel Jürgen Becker hat diesen Text also sehr gut eingeteilt und sagt also, bei diesem Vers findet man am Anfang und am Ende eine Inklusion zum Beispiel. Alle seid ihr Söhne oder Geschwister Gottes in Christus Jesus. Und am Ende, alle seid ihr nämlich einer in Christus Jesus. Und dann sagt, denn alle, die ihr auf Christus getauft wurdet, habt Christus angezogen. Dann sagt er, da gibt es nicht Jude oder Grieche, Sklave oder Freier, männlich und weiblich. Auf Tradition weist die inhaltlich in sich ruhende und gerundete Form, so bilden Zeile 1 und 4 eine Inklusion, wobei beide Zeilen fast ganz gleich gebaut sind und die eine Variation dem Textgefälle insgesamt folgt, so dass die Kindschaft oder Sohnschaft als ekklesiale Einheit beschrieben wird. Für die Tradition sprechen weiter die vielen gegenüber dem Kontext überschießenden Gedanken und neuen Stichworte. Paulus benötigt nur hier eigentlich das Stichwortpaar Jude und Grieche. Für eine Vorlage sprechen auch die ähnlichen Aussagen im 1. Korintherbrief 7, 18 bis 22 und dann 12, 13, Kolosse 3, 11 und Johannes 7 und 21. Jürgen Becker vermutet, dass diese Tradition ist antiochenisch. Hier musste man nach Verlassen der Synagoge und nach Aufgabe des jüdischen Erwählungsprivilegs bestimmt werden, wie man als kirchliche Einheit in Christus leben wollte. Hier mussten jüdische, zum Beispiel Söhne Gottes, Römer 9, 4, das ist ein Septuaginta-Zitat, 1. Mose 1, 27, und dann Pagane, zum Beispiel eine Gottheit wie ein Gewand anziehen, Vorstellungen ihr Recht bekommen. Hier war die Taufe als alleiniger Aufnahmeritus in die Kirche, also ohne Beschneidung der Völkerchristen, es war hochaktuell. Dann der Heilszuspruch an die Getauften besagt, die Taufe auf Christus gliedert in die neue Geschwisterschaft ein. So kommt Gottes endzeitliches Erwählungshandel allen Völker gegenüber zum Ziel. Also hier ist dann eins im Einssein in Christus sehr wichtig. Diese formelhafte Wendung bezeichnet den endzeitlichen Heilsraum, in dem die Getauften aufgenommen werden. Ich werde ein bisschen schneller, weil dann über was das Wesen dann bleibt aus. Im 1. Korintherbrief schreibt Paulus folgenderweise über unser Problem. Nur soll jeder so leben, wie der Herr es ihm zugemessen, wie Gott einen jeden berufen hat, und so ordne ich es an in allen Gemeinden. Ist jemand als Beschnittener berufen, der bleibe bei der Beschneidung. Ist jemand als Unbeschnittener berufen, der lasse sich nicht beschneiden. Beschnitten sein ist nichts, sondern Gottes Gebote halten. Jeder bleibe in der Berufung, in der berufen wurde. Bist du als Knecht berufen, so sorge dich nicht. Lebe lieber als Sklave weiter. Und so noch weiter könnte man das sagen. Aber was bedeutet eins in Christo Jesu? Musner hat diese Frage auch gestellt und sagt, man darf das Heiß nicht von seinem Präpositionalattribut en Christo Jesu trennen. Auch darf man die Sache halt nicht so formulieren, dass alle in Christus Jesus einer sind, nämlich Christus selbst, so schwer. Oder ihr alle seid der eine Singular, das Sperma, dem die Verheißung gilt, nämlich Christus Solitzmann. Das scheitert am im Text vorliegenden Syntagma. Der eschatologische Einheitsmensch ist dieser nur in Christus Jesus. Was zeigt aber die Präposition en hier an? Also, er sagt also siebenmal kommt es vor im Galaterbrief und einmal auch bezeichnet die historische Person Jesu und 22 hier im Galaterbrief vielmehr als christlich. Auch 2,17 ist mit en Christo die Person des Christus anvisiert. Also, aber was hier ist en Lokale, was eine Bedeutung hat, so sagt man also Heilsphäre, kann man das, sich vorstellen, das soll eine Heilsphäre bedeuten, in der die Gläubigen zu einer Einheit zusammengefasst sind. Diese Heilsphäre noch näher zu bezeichnen, ist sprachlich kaum unmöglich sagen. Und das ist auch richtig. Und Muster sagt auch, das ist ein Mysterium. Und darüber schreibt hier Paulus. Aber wäre es auch interessant, wenn Paulus einmal so eschatologisch denkt, eigentlich Genesis Priesterschrift. Denkt nicht eschatologisch, das kann auch bei der Interpretation ein Problem sein. Und wenn man das auch weiterdenkt, wir sind im Himmelreich, da kommt der heilige Stephan und sieht so aus wie der heilige Elisabeth oder so, wie kann man das mal sich vorstellen? Das wird eigentlich der Mensch vielleicht seine Charakteristikum verlieren. Ich glaube das nicht. Und deswegen sage ich auch hier, Paulus ein bisschen übertreibt, also seine Übertreibung. Und so kann man nach der Taufe kann man sagen, dass wir die gleichen Rechte haben. Aber ob das in der kirchlichen Tradition so sieht es aus, ist eine andere Frage. Vielen Dank für Ihre Bemerkung.